seinen Jüngern im Johannesevangelium. Und es ist sogar gut für euch, denn dann kommt der Tröster, kommt der Heilige Geist. Und der kann überall sein, wo wir uns auch bewegen. Und der ist jetzt hier, mitten unter uns. Lasst mich beten. Vater im Himmel, wenn wir Pfingsten feiern und uns erinnern, was das bedeutet, dann bitte ich dich, dass das wahr wird, was wir vorhin schon gebetet haben, dass dieses Feuer in unserem Herzen neu angefacht wird und dass unsere Liebe zu dir wächst, unsere Liebe zu den verlorenen Menschen dieser Welt, dass unsere Liebe einfach keine Grenzen bekommt, weil du in uns diese Liebe nährst. Und danke für das, was du auch heute in dieser Zeit unter uns wirkst. Danke, Herr. Amen. Ja, es gibt so viel zu sagen. Ich möchte nicht so viel von der Krankheitszeit sagen. Ich wurde gefragt, wie geht's mir? Naja, ich muss Geduld haben. Das ist eines der großen Worte dieser Tage. Geduldig sein, aushalten, etwas aushalten, dass es eben nicht so schnell geht, wie man in unserer Zeit gerne alle Dinge haben möchte. So schnell, auf Knopfdruck, gleich und sofort. Es ist eine Zeit der Entschleunigung, zwangsläufig. Es geht alles ganz langsam. Wenn ihr mich beobachten würdet, wie ich die Treppe rauf und runter komme, dann würdet ihr wahrscheinlich lachen, aber es wird alles langsam. Und vielleicht muss das auch mal so sein. Die Christine hat der Claudi zum Geburtstag ein Buch geschenkt, da bin ich auch gerade dabei zu lesen, mit dem interessanten Titel »Warum Ruhe unsere Rettung ist«. Wir haben eine ungeheuer hohe Geschwindigkeit im Leben und diese vergangenen 5 Wochen, ja, wo ich jetzt nicht mehr hier war, oder 4 Wochen, in denen ich mehr oder weniger ausgebremst bin, eine Lektion, zur Ruhe zu kommen und dann auch zu erfahren, die Welt dreht sich weiter. Hier musste Gott sei Dank nichts ausfallen. Ich wurde wunderbar vertreten sonntags und Gerd, dank dir auch dienstags im Bibelgesprächskreis, sei gesegnet und ihr mit ihm. Ich bin einfach dankbar. Die Welt dreht sich weiter und ich darf es aushalten, bis ich wieder auf beiden Beinen dann stehen werde, so Gott will. Am 12. Juni werde ich wieder untersucht, ob da alles heil zusammengewachsen ist und könnte einfach mitbeten. Ich denke, Pfingsten, am liebsten würde ich die Krücken ja wegschmeißen und da rausmarschieren. Wenn Gott dieses Wunder nicht tut, dann werde ich mit den Krücken rausmarschieren. Aber er ist in meinem Gesundwerden zutiefst interessiert und beteiligt und aktiv. Er ist hier. Ich möchte heute über einen Bibeltext sprechen, der ganz kurz ist, aus der Apostelgeschichte 2, Verse 41 und 42. Ich habe da verschiedene Bibelübersetzungen vorliegen. Ich nehme mal die Luther. Nachdem Pfingsten geschehen war, die Apostel und die ganzen, die gewartet haben im Obergemach, erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, getauft wurden, Feuerzungen hatten und anfingen in Sprachen, die sie nie gelernt haben, das Evangelium zu predigen, dass die Leute auf der Straße gesagt haben, die sind ja betrunken. Und Petrus sagte, nein, ist ja noch so früh am Tag. Das, was hier geschieht, das hat der Prophet lange Zeit vorher gesagt, der Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch. Und dann hat Petrus schließlich diese Predigt gehalten in Jerusalem, die den Menschen durchs Herz gegangen ist, wo sie wussten, jetzt kann ich nur noch mit Ja oder Nein antworten. Was sollen wir tun, haben sie gefragt. Und er hat ihnen gesagt, glaubt an Jesus und lasst euch taufen und werdet ihr die Gabe des Geistes empfangen. Und an diesem Tag kamen wie viele Menschen zum Glauben? Wie viele haben auf diese Predigt von Petrus gehört und geantwortet? 3000. Und dann liest man weiter, dass Großes geschehen ist und wie diese junge Geburtsstunde der Kirche, der Gemeinde Jesu auf dieser Erde sich entwickelt hat in den ersten Tagen und Wochen, was die eingeübt haben, worauf sie nicht verzichten wollten und wie der Geist Gottes weiter in ihnen und durch sie gewirkt hat. Und da heißt es am Ende von Kapitel 2, lest es euch in Ruhe nochmal durch heute Mittag, und der Herr tat hinzu täglich. Täglich kamen noch neue Leute zu diesen bereits 3000 vorhandenen dazu. Und weil sie so hungrig waren, das, was die haben, das wollen wir auch haben. Die Gemeinde war sowas von lebendig, sowas erfüllt von der Gegenwart Gottes. Es hat ihren Alltag verändert, ihr Leben verändert und hat sie so attraktiv erscheinen lassen in Jerusalem, dass immer mehr genau dazu gehören wollten. Das war Pfingsten. Wir haben uns vorhin auf der Fahrt, danke, dass du uns hergebracht hast, vielleicht eine kleine Frage, wir müssen auch wieder nach Hause kommen, die Claudia und ich. Vanessa wird in Urlaub fahren, ah, da habe ich schon den Heimfahrdienst, dankeschön. Alles eine Frage der Organisation, ihr merkt es. Als wir hergefahren sind, haben wir uns kurz über die Situation der evangelischen Kirche hier in Pforzheim unterhalten. Die ist derzeit nicht leicht, insofern, dass aufgrund der Entwicklung, und die Entwicklung ist eine Entkirchlichung, Menschen sind immer mehr entkirchlicht und Kirchengemeinden werden personalmäßig kleiner, das ist eine Not, werden Gemeinden zusammengelegt. Und das ist nicht immer leicht und nicht immer leicht auch nachzuvollziehen. Also die evangelische Kirche ändert ihre Strukturen, weil sie merkt, es ist nicht mehr so wie vor 50, vor 100 Jahren, dass die Menschen einfach so zur Kirche kommen, die Kirchen schrumpfen. Es ist die Wirklichkeit. Aber da habe ich für mich gedacht, naja, so weit ist es ja gar nicht her. Als ich vor 30 Jahren hier Berufung erlebt habe als Pastor, damals noch in der Baustraße, war es ein Gemeindebezirk. Die wenigsten von euch erinnern sich daran. Da haben außer Pforzheim noch 6 weitere kleine Ortschaften zu diesem Bezirk Pforzheim gehört. Und heute existieren da eigentlich nur noch 2 Gemeinden. Eine in Vaihingen an der Enns, die aber nicht mehr zum Mülheimer Verband gehört, sondern zur Vineyard-Kirche, und eben Pforzheim. Die anderen 5 gibt es nicht mehr. War im Laufe der Jahre eine traurige Aufgabe von mir, einen nach dem anderen dieser Kreise zu schließen. Deshalb, wenn ich jetzt von der evangelischen Kirche gesprochen habe, ich weiß, was im eigenen Stall los war. Es waren Kreise, die bestimmte Veränderungsprozesse nicht mehr mitmachen wollten, wo Gemeinde heute nicht mehr existiert. Während ich zu Hause krank lag in den vergangenen Wochen, habe ich unter anderem die Zeitung Aufatmen, die neue Zeitung Aufatmen bekommen. Kennt jemand die Zeitschrift Aufatmen und liest sie auch ab und zu? Also manche von euch kennen sie. Ganz hinten ist in der neuesten Aufgabe ein kleiner Artikel von Gordon MacDonald drin. Und wenn ich heute an Pfingsten, an Geburtsstunde der Kirche, der Gemeinde Jesu erinnere und wir uns fasziniert erinnern, was war da am Anfang an pulsierendem Leben? Dann ist das umso erschreckender, was Gordon MacDonald feststellt. Wenn wir, und das ist jetzt verortet hier in Pforzheim, feststellen, Kirchen schrumpfen und werden teilweise auch geschlossen. Er berichtet vom Sterben. Er hat irgendwo gelesen, dass man mit 75 anfängt zu sterben. Und er hat dann geschrieben, wenn er recht hat, der das sagt, sterbe ich jetzt schon seit 3 Jahren. Und da gibt es dann so Kennzeichen, was das alles so nachlässt. Und dann hat er das Ganze auf die Kirche bezogen. Das ist dieses Sterben. Und nicht weit von uns, schreibt, da steht eine alte Kirche. Das Gebäude wurde vor 175 Jahren errichtet und ist gut in Schuss. Man sieht, dass ständig investiert wurde in das Gebäude, nicht aber in die Entwicklung der Leute in der Kirche. Wenn man am Gebäude vorbeifährt, sieht es ganz nach einer gepflegten, typischen Kirche aus, ein hoher Turm, der lange Zeit auch Glocken enthielt, schöne hohe Fenster mit buntem Bleiglas und Spitzbögen, gepflegtes Mauerwerk und schöne Türen. Früher mal wurden hier Kinder getauft, Sonntagsschule gehalten, Gottesdienste gehalten, alt und jung übten ein, was es hieß, mitten in der Gesellschaft draußen Jesus zu folgen. aber das Leben ist ausgezogen aus diesem Gebäude. Keine Taufen, keine Hochzeiten, keine persönliche Erneuerung, kein Ruf zum Glauben mehr. Die einstmals lebendige Gemeinde ist abgestürzt. Die Architektur mit Turm und Fenstern sagt Kirche, aber innen drin leben keine Menschen mehr Kirche. Schon lange nicht mehr. Sie starben, zogen weg, traten aus und niemand nahm ihren Platz ein. Traurig. Die Kirche ist heute ein Restaurant. Also diese Kirche, die er gesehen hat, die von außen wie Kirche aussieht, ist heute ein Restaurant. Man kann dort gut essen, Live-Musik hören, sitzt in kleinen Tischen. Und Gord MacDonald schreibt, immer wenn ich dort vorbeifahre, frage ich mich, wann und warum ist diese Gemeinde gestorben? Warum wurde ein Restaurant daraus? Und wann immer ich mich das frage, überlege ich, welche Körperteile dieser Gemeinde sich wohl abgenutzt hatten und verschlissen waren. Lange schon bevor aus ihr ein Restaurant wurde, rückblickend auf die Teilgemeinden dieses Pforzheimer Bezirks, die wir schließen mussten im Laufe der Zeit, was ist da eigentlich passiert, dass die heute nicht mehr existieren? Welche verheerenden Prozesse haben da eingesetzt? Und da kommt er zum Schluss, dass er eine 12-Punkte-Liste erstellt, auf die es zu achten gilt. Eine Gemeinde ist auf dem Weg zum Restaurant, wenn die Menschen dort nicht länger den Wunsch haben, einander zu dienen und sich in Jesus gemäßer Liebe einzusetzen. Wenn die Menschen dort nicht länger den Wunsch haben, einander zu dienen und sich in Jesus gemäßer Liebe einzusetzen. Ein zweiter Punkt, wenn dort wenig und widerwillige Großzügigkeit herrscht. Drittens, wenn die Anbetung dort freudlos, langweilig und undankbar wird. Wenn Konflikte untereinander ungelöst bleiben, Leute unleidig miteinander werden und unleidig bleiben. Wenn Leitende aufhören, der Gemeinde zuzuhören und nicht zu Gespräch und Kreativität ermutigen. Wenn Fremde ignoriert und nicht willkommen geheißen werden. Haben wir heute Morgen jemand zum ersten Mal hier? Oder zum zweiten Mal? Herzlich willkommen. Also wir wollen das wirklich einüben, ja? Ich denke immer wieder, da lasst uns nicht müde werden, aufeinander zu achten. Oh, da kenne ich jemanden noch gar nicht. Ich gehe auf diese Person zu und drücke aus, es ist schön, dass sie da sind. Und das nicht nur mit einem Wort auszudrücken. Aber Gemeinde ist auf dem Weg zum Restaurant, wenn Fremde ignoriert werden und nicht willkommen geheißen werden. Wenn du dich umsiehst und nur sehr wenige findest, die geistlich wachsen und den Charakter von Jesus widerspiegeln. Wenn ihre Kinder und Jugendlichen zu verschwinden beginnen. Wenn niemand für wichtig hält, die Leitenden von morgen auszubilden. Die Generationen aufhören, miteinander zu reden und voneinander zu lernen. Wenn nur wenige Menschen im Ort wissen, wo sich diese Gemeinde trifft oder warum es geht. Wieso es sie gibt. Wenn niemand regelmäßig prüft, ob Jesus unter den Gottesdienstbesuchern ist oder nicht. Ein interessanter Gedanke. Wenn niemand prüft, ob Jesus hier unter uns ist. Wenn du das nächste Mal zum Gottesdienst gehst, schau auf diese Zwölferliste. Wenn genügend Anzeichen aus ihr zutreffen, wird dir vielleicht klar, dass du am Ende kein Gemeindegebäude betrittst, sondern ein zukünftiges Restaurant. Wenn ich das so lese, dann schrillen bei mir alle Alarmklingeln und ich denke, hey, ich muss mein Handy ausschalten. Ja, dann klingelt's. Dann möchte ich hellwach bleiben und sagen, Herr, das, was dort an Pfingsten begann, was ist davon heute Wirklichkeit in unserer Christusgemeinde Rennfeldstraße 19? Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Was habe ich mich vergangene Woche gefreut, als ich in unserer WhatsApp-Gruppe vom Teens-Treff gefragt habe, wie war es denn bei MOVE? Ihr wisst ja, diesen Jugendkongress, wo 5, 6 unserer jungen Leute teilgenommen haben. Und ein eine Person, ich sage jetzt nicht welche, hat gesagt, ich möchte mich taufen lassen. Ich habe gedacht, Mensch, wenn das eine Frucht ist von diesem Jugendkongress, dass ein junger Mensch erkennt, das fällt in meinem Leben, dass ich diesen Schritt tue, ganz bewusst es zum Ausdruck bringen mit der Taufe, ich gehöre zu Jesus. Boah. Da habe ich mir vorgenommen, das muss ich hier unbedingt im Gottesdienst sagen und die Frage dazu aussprechen, gibt es noch jemand, der sich taufen lassen möchte, der das auch zum Ausdruck bringen möchte und das noch nicht erlebt hat. Ja, also das war also an diesem Tag von Pfingsten, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Etwa 3000 wurden an diesem Tag aufgenommen. Ich habe verschiedene Übersetzungen. Was für ein Auftakt an Pfingsten. Und was hat diese Gemeinde für Kennzeichen? Was hat sie gelebt? Was hat sich da ganz schnell durchgesetzt, etabliert? Und was kann man so als die geistliche DNA der Gemeinde Jesu beschreiben? Was gehört da unbedingt dazu? Was darf man erwarten? Was soll sichtbar werden? Ich habe jetzt eine sehr reflektierte Liste von 12 Punkten von Gordon MacDonald euch gelesen, aber jetzt gehe ich mal einfach zurück auf den Bibeltext. Was kann man da lesen, was Gemeinde lebendig macht? Es fängt an mit dem Geist Gottes, der ausgegossen ist, der empfangen wird von jedem Einzelnen, der aber etwas auswirkt in den Menschen. Und es ist wichtig, dass wir das nicht nur untersuchen und erkennen, was es ist, sondern dass wir es wirklich leben. Sie blieben beständig. Sie blieben dran. Dranbleiben ist immer so eine Sache, ne? An der Sache dranbleiben. Ein ganzes Leben lang sogar dranbleiben. Es gibt so viele Abbrüche. Sie blieben dran. Sie blieben beständig. Worin blieben sie beständig? Da war zunächst einmal die Lehre der Apostel. Josephus, der jüdische Historiker aus dem ersten Jahrhundert, sagte, am meisten von allem beschäftigen wir uns, also in der jüdischen Kultur, mit der Kindererziehung und der Bewahrung der Gesetze. Am meisten leben wir das in unseren Familien, in unseren Häusern, in unseren Dörfern. Viele jüdische Kinder sind wohl so mit 6 Jahren erstmals in die Schule gegangen. Die erste Ebene der Erziehung hieß Bezefa, das Haus des Buches übersetzt, und dauerte etwa bis zum 10. Lebensjahr des Schülers, also vom 6. bis zum 10. Lebensjahr. Und was haben sie da gemacht in dieser Schulzeit? Sie begannen mit der Tora und konnten sie im Allgemeinen mit etwa 10 Jahren auswendig. Da gehört dazu das Buch Genesis, das Buch Exodus, das Buch Levitikus, das Buch Numeri und das Buch Deuteronomium. Boah, die ersten 5 Bücher Mose auswendig. Was kannst du auswendig? Also das Vaterunser werden wir nachher gemeinsam sprechen. Da kann man sich auch darauf verlassen, dass mein Nachbar mitspricht. Schaffen wir den Psalm 23? Es gibt so ein paar Lieblingsverse. Na, was kannst du auswendig? Spontan. Psalm 103 kannst du auswendig. Ja, du bist uns ein Vorbild. Gibt es noch jemand, der sagt, ich kann Bibelverse auswendig? Also, es ist der Hammer, dass die Kinder im Judentum mit 10 Jahren die Tora auswendig können. Boah, was für ein profundes Bibelwissen. Und vermutlich hatten die meisten der 3009 Gemeindeglieder in Jerusalem eben dieses Bibelwissen aus dem Alten Testament. Es war ihnen allerdings bis zur Pfingstpredigt von Petrus vieles verschleiert und unklar in der Bedeutung. Durch die Lehre der Apostel hat sich das jetzt geändert. Und da blieben sie drin, in dieser Lehre der Apostel. Die haben in die Relevanz zum täglichen Leben erklärt, dass der Vater im Himmel das Wort lebendig in ihr Leben hineinspricht. All das wurde durch die Lehre der Apostel gefördert. Ich habe die Tage mal die Geschichte von Philippus gelesen, wie er vom Geist Gottes an diese einsame Karawanstraße Richtung Süden geführt wurde. Und dort begegnete ihm ein interessanter Mensch, der auf der Heimfahrt war von Jerusalem. Es war der Kämmerer aus Äthiopien. Dankeschön. Der saß da auf dem Wagen und hat die Schriftrolle aus dem Buch Jesaja gelesen, aber null Ahnung gehabt, null Durchblick, was da drinnen steht. Und der Philippus wurde vom Geist Gottes genau dahin geführt, ging dann auf den Wagen und hat ihm erklärt. Und so, wie man Erklärung braucht, brauchte diese junge Gemeinde, 3000 Gläubige, brauchte Lehre. Sie blieben beständig drin, haben es erklärt bekommen, was das mit ihrem Leben zu tun hat. Das wollte keiner verpassen. Sie blieben beständig. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief, 1. Petrus, Kapitel 2, so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Die Tage findet eine Aktion statt, wenn sie nicht schon begonnen hat. Ich glaube, in der Barfüßer Kirche wird über mehrere Tage oder Wochen nur Bibel gelesen. Dachte ich schon, es wäre eigentlich eine gute Aktion für uns, wenigstens mal einen Tag hier zusammenzukommen, wo 10, 20 Leute sagen, ich lese mal ein paar Kapitel Bibel und andere kommen einfach dazu und hören. Einfach nur Bibel, hungrig sein wie ein Säugling, der nach Milch schreit, der nicht locker lässt. Jetzt erzähl mal, was heißt das? Ich bin hungrig. Hast du noch diesen Hunger? Hast du noch diesen Hunger nach dem Wort Gottes, der nicht einfach sich abspeisen lässt, sondern der immer wieder und mehr und mehr? Sie blieben beständig. Das brauchen wir, um im Glauben zu wachsen. Denn der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Wir brauchen das Wort. Sie blieben beständig in der Lehre. Und der Apostel Paulus weiß um dieses Prinzip, dass der Glaube eben hier wächst. Wenn man im Neuen Testament forscht, merkt man sehr schnell, wie wichtig die Lehre der Apostel ist, um geistlich zu wachsen. Und Gordon MacDonald hat es als eines der Kennzeichen dargestellt. Gibt es um dich herum Menschen, die im Glauben wachsen? Wo man weiß, ich habe nicht nur eine Erkenntnis, die mal irgendwie so als Sprechblase in meinem Hirn irgendwo rumwabbert, sondern die mein Leben verändert. Wachstum im Glauben, Jesus ähnlicher werden. Wie leben wir das heute? Wie wichtig nehmen wir die Lehre? Wo bekommen wir heute Lehre her? Ich bin ja froh, dass wir hier Gottesdienste haben und aus der Bibel gelehrt wird. Und in einer erfrischenden Vielfalt seit neuestem, nicht nur ich bin ja froh, dass ich auch wieder predigen darf heute, aber ihr hört so viele andere gute Lehre. Ich freue mich so für uns als Gemeinde. Predigt im Gottesdienst. Aber kommen wir mal runter transformiert auf den Alltag. Wer von uns liest in seinem Alltag selbst die Bibel? Weil er einfach sagt, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Und diese Geschichte von Mose, die will ich wieder lesen. Und vielleicht geht es uns dann, wie die Irmgard immer wieder beim Alpha-Kurs erzählt, beim zweiten Alpha-Kurs habe ich mehr verstanden. Und beim dritten und erst beim fünften, beim Wiederholen, du lernst immer mehr. Bibelfernkurse, Bibel-TV, in einer Kleingruppe gemeinsam die Bibel lesen, einfach nur lesen. Habt ihr mal erlebt, was es mit euch macht, wenn ihr zu fünft, zu siebt, zu zehnt einfach nur Bibel lest? Lest mal Psalm 119 ohne Kommentar, einfach nur lesen. Und vielleicht macht er die gleiche Erfahrung, das Wort Gottes an sich hat eine Power, hat eine Kraft, der eure Gedanken heilt, euer Herz gesund macht und ernährt. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, aber das war nicht alles. Sie blieben auch beständig in der Gemeinschaft, naja, von Urlaub abgesehen. Ne? Wollten sie nicht darauf verzichten, Gemeinschaft zu haben? Man kann ja schon sagen, Jerusalem ist eine besondere Situation und das war die Urgemeinde, aber die haben sie sogar täglich getroffen. Das ist für uns beruflich und so weiter und wohnortstechnisch oft gar nicht machbar. Aber die konnten nicht genug davon kriegen, Gemeinschaft zu haben. Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. So wie wir jetzt ganz besonders auf eure Liebe und Hilfe angewiesen waren. Bist du dir dessen bewusst, dass andere auf dich angewiesen sind? Dass wenn du nicht da bist, jemand anderem etwas Wichtiges fehlt? Rick Warren schreibt in seinem Buch, wir sind geschaffen, um ein Teil von Gottes Familie zu werden. Von Anfang an gab es keine Einsiedler oder Einzelkämpfer. Von Anfang an, das ist von Jerusalem an, gab es keine Einzelkämpfer und Einzelchristen. Wer zum Glauben kam, wurde hinzugefügt in die Gemeinschaft. Und was sind Kennzeichen von gesunder und gelebter Gemeinschaft? Wenn die Liebe zueinander lebt, gibt es nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist. Es war in Jerusalem so. Die Leute, die haben gesehen, was sich da entwickelt, was da passiert. Und sie haben gewusst, sowas haben wir noch nie gesehen. Und ich möchte dazugehören. Da werden Trauernde getröstet, Zerbrochene geheilt durch die Gemeinschaft. Da werden Brücken zu Suchenden gebaut, Hilfe für Notleidende. Arme und die, die sonst von der Welt vergessen sind, werden dort gesehen und begleitet. Es gibt unterschiedliche Ebenen von Gemeinschaft. Es geht erstmal um die Entscheidung, da will ich dazugehören. Aber man kann weitergehen, man kann anfangen, einander Freund zu sein, miteinander zu teilen. Man kann anfangen mitzuarbeiten, wo man etwas beitragen kann. Man kann ganz tief Gemeinschaft leben und Beziehungen erfahren in Gemeinde, die so heilsam ist, so stärkend ist. Ich frage mich, ist das immer nur, wenn man noch jung ist im Glauben? Ich weiß noch, als Teenager, war vielleicht ein, zwei Jahre Christ geworden, da war ich in unserem Jugendkreis. Ich habe meiner Schwester, die damals nicht mehr zu Hause lebte, sondern eine Ausbildung machte, einen Brief geschrieben. Ich habe ihr geschrieben, Renny, ich kann kaum auf den Freitag warten. Ich freue mich, bis wir endlich wieder im Jugendkreis zusammen sind. Das ist so stark. Dass wir Postkarten aus dem Urlaub kriegen. Ich freue mich wieder auf zu Hause, auf die Gemeinde. Ich freue mich wieder, bis ich mit den anderen zusammen Gemeinde erlebe. Gott in unserer Mitte. Was in Jerusalem so völlig normal war, beschreibt Lukas: In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Ich glaube, dass wir hier etwas lesen, was wir sträflich vernachlässigen. Gemeinsame Mahlzeiten. Wann haben wir zuletzt miteinander gegessen? Mal grübel und studier. Also das, wo ich mich erinnere, ist unser Dankfest. Könnt ihr euch erinnern? Im März? Also diejenigen von euch, die da waren, haben es, glaube ich, in guter Erinnerung. War das eine gute Sache, miteinander zu essen? Ich erinnere mich daran, dass die Pforzheimer Stadtmission, die vor uns dieses Haus belebt und bevölkert hat, eigentlich jeden Monat mindestens einmal hier nach dem Gottesdienst miteinander gegessen hat. Zumindest die wollten. Hammer. Wir haben noch viel Luft nach oben. Und wie schön es ist, dass wir Kirchenkaffee haben, um ein Stück Gemeinschaft zu leben. Es könnte auch mal Mittagessen werden. Natürlich macht das Arbeit und ich weiß alles drumherum. Aber was für ein Schatz liegt dahinter. Sie pflegten diese Gemeinschaft. Sie wollten täglich in den Häusern zusammen sein. Und es ist so ein Geschenk, wenn man irgendwo in der Gemeinde mitarbeitet, in einer Kleingruppe ist, sei es bei den Pfadfindern, sei es beim Ehekurs, sei es beim hörenden Gebet oder bei den Vaterherzgruppen. Man erlebt eine Art Gemeinschaft, die so kostbar ist, die so stark ist, die so aufbauend ist. Aber dennoch glaube ich, dass es Luft nach oben gibt. Ich war mal als Student in den USA und habe eine Gemeinde erlebt in den USA, die hat ein sogenanntes Love Meal gemacht. Die haben sich nicht Sonntagmorgens, sondern Sonntagabends im Gemeindehaus getroffen und jeder hat was mitgebracht. Man nennt das dann typischerweise amerikanisches Buffet. Jeder bringt was und alle teilen miteinander. Und ich habe darüber gestaunt, weil ich das noch gar nicht kannte, dass Gemeinde so aussehen kann. In Jerusalem ging es so los. Kriegt ihr auch Appetit? Also ich möchte euch den Mund wässrig machen, dass wir unsere Gemeinschaft noch intensivieren können. Sie blieben beständig, auch im Brotbrechen. Da möchte ich euch einen kleinen Auszug lesen aus dem Buch, das die Christine Claudia geschenkt hat und das ich gerade auch mit großem Gewinn lese. Der Autor, der heißt Thomas Jöden aus Schweden. Und er schreibt da unter anderem, dass er bei einer Veranstaltung war, ein Evangelist hat gepredigt und folgendes zitiert: Eine amerikanische Zeitschrift bat einmal ihre Leser, den Satz einzusenden, den sie am liebsten hörten, am meisten brauchten und am tröstlichsten fanden. Es war also eine säkulare Zeitung, nichts Frommes, ja? Einfach eine Umfrage. Was für einen Satz hörst du am liebsten? Welchen Satz brauchst du am meisten? Und welcher Satz tröstet dich am stärksten? Tausende schickten ihre Sätze. Was würdest du schreiben? Was möchtest du gerne hören? Und dann wurde gefiltert und ganz oben der erste Satz, den die Menschen am liebsten hörten, war: Ich liebe dich. Der zweite Satz, der am meisten geliebt war und gebraucht wurde, war: Ich vergebe dir. Ha, Hammer. Und der dritte Satz: Das Essen ist fertig. Ich hörte von dieser Aktion, schreibt der Autor dieses Buches, ich hörte von dieser Aktion bei einem Vortrag, den der Evangelist und Autor Mark Rutland hielt. Und ich weiß immer noch nicht richtig, was in diesem Punkt seiner glänzenden Rede mit mir geschah. Ich weiß nur, dass es mich zutiefst berührte. Später schreibt er weiter: Zum einen erkannte ich darin so viel von meinem eigenen Leben und meinem eigenen Glauben wieder, diese absolute Notwendigkeit, geliebt zu werden und Vergebung zu erlangen. Und dann die Verbindung zum Abendmahl, dem Mahl, das im christlichen Glauben genau das ausdrückt, Liebe und Vergebung. Aber es berührte mich auch, dass ein so alltäglicher Satz wie "Das Essen ist fertig" so weit oben rangiert, wenn wir das auflisten, was uns tröstet. Das Essen ist fertig. Der Tisch ist gedeckt. Sie blieben beständig im Brotbrechen dort in Jerusalem. Pfarrer Michael Wanner schreibt, die ersten Christen konnten ohne das Abendmahl nicht leben. Sie wussten, dass darin eine ganz besondere geistliche Kraft liegt. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und sie feierten es oft sogar täglich, mindestens aber wöchentlich. Müssten wir da nicht unsere Einstellung zum Abendmahl gründlich überdenken? Bräuchten wir nicht auch viel häufiger Abendmahlsfeiern? Ich sage das mit allen 10 Fingern an mich als geistlichen Leiter hier in der Gemeinde gerichtet. Bräuchten wir es nicht viel öfters? Ich glaube ja. Vielleicht sogar hin und her in den Häusern, in den Kleingruppen. Sie blieben beständig, haben sich immer wieder erinnert, was zentral wichtig ist, was ihr Leben zutiefst trägt. Heute feiern wir es auf jeden Fall als Gemeinde im Gottesdienst. Wir warten damit nicht bis zum Ende der Predigt. Wir werden es jetzt feiern. Und danach werde ich weiter predigen. In Ordnung? Wenn du in einer kleinen Gruppe bist, erinnert die anderen dran. Da fehlt noch was. Ich war kürzlich sehr erstaunt, das heißt kürzlich ist schon wieder 1-2 Monate her, dass ich im Bibelgesprächskreis, wir waren so im Feuer des Themas, dass wir dann am 9 sagten, jetzt wird es aber Schluss, aufzuhören, Zeit. Dann war es, meine ich, der Heiner, der mich erinnert hat, du mach doch bitte noch das, was du sonst immer auch machst, bete noch mit uns am Ende, bevor wir auseinandergehen. Danke für die Erinnerung. Erinnert einander. Lass uns noch miteinander beten. Sie blieben beständig. Es würde was Wesentliches fehlen, wenn wir nicht im Gespräch mit unserem himmlischen Herrn bleiben. Und Gebet, wie ihr wisst, ist ja keine Einbahnstraße. Die Gegenwart Gottes war spürbar in der Gemeinde von Jerusalem. Sie war so lebendig. Gott wurde so sichtbar durch seine Menschen. Immer mehr wurden angezogen davon und Teil der Gemeinde. Jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Ich wünsche mir, dass wir unser Christsein so leben, dass andere sagen, ich möchte von dem, was das Geheimnis deines Lebens ist, erfahren. Woran glaubst du? Dass wir es teilen. Wünscht ihr euch auch, dass täglich Leute dazukommen? Überlegt mal, was das bedeuten würde. Und täglich, wir haben ja Mai schon hinter uns und Juni hat begonnen, aber das Jahr hat noch ziemlich viele Tage. Wenn jeden Tag jemand dazu käme, dann wäre es hier schon eng, oder? Müssen wir zwei Gottesdienste feiern. Aber ich hätte gern dieses Problem. Wo kriegen wir die Leute unter? Wo müssten wir vielleicht eine neue Gemeinde gründen, weil es mehr Sinn macht, eine zu gründen, als hier vier Gottesdienste zu feiern? Der Herr tat hinzu, täglich. Das war die Normalität. Das war nicht die Ausnahme. Es ist Luft nach oben. Ich wünsche mir, dass der Heilige Geist ganz neu in mir, in uns zum Zug kommt, uns verändern kann, dass wir ihm Raum geben, dass wir sagen, mach dein Ding mit uns. Wir heißen dich willkommen. Lasst mich beten. Vater im Himmel, Pfingsten soll nicht nur irgendwie eine wehmütige Erinnerung von uns sein, dass da mal was ganz Großes war und wir uns irgendwie religiös noch dran erinnern, sondern wir sehnen uns danach, dass dieses Leben weiter aufblüht unter uns, dass du sichtbar wirst durch uns hier in Pforzheim und durch jede Gemeinde, die in dieser Stadt lebt. Herr, komm ganz neu und schaff du diese Durchbrüche in unserem persönlichen Leben wie auch in uns als Gemeinde, dass wir ein helles Licht sind, dass wir in unserer Berufung leben, dass wir ganz nah an dir sind. Herr, danke, dass du deinen Geist gesendet hast und dass er hier ist und dass er mit uns geht. Amen.